Hallo und herzlich willkommen bei Wilde Möhre, dem Podcast für Biodiversität und Familie. Mein Name ist Sarah, ich bin Umweltbildnerin, Biodiversitätspädagogin und Mama von 4 Kindern. Schön, dass du da bist. Kinder und Natur. Warum ist es wichtig, diese beiden einmal gesondert zu betrachten? Kinder und Natur gehören zueinander. Wir sind diejenigen, die sie getrennt haben. Unsere Gesellschaft bringt unseren jungen Menschen bei, unmittelbare Naturerfahrungen zu meiden. Unsere Institutionen, unsere urbanen Lebensräume und unsere kulturelle Einstellung verbinden Natur leider mit Gefahr und Untergang. Schulen, Medien und auch wir Eltern jagen unseren Kindern manchmal buchstäblich Angst vor Wald und Flur ein. In der computerisierten Bildungswelt, in der wir heute leben, beobachten wir den schleichenden Tod der Naturkunde. Fächer wie Zoologie, die weichen, zum Beispiel theoretischen und viel lukrativeren, Fächern wie Mikrobiologie und Gentechnik. Es fehlt außerdem an Menschen, die sich auskennen. Wir haben andere Prioritäten gesetzt. Wir wollen Informatiker und BWLer. Artenkenner sterben langsam aus. Nun aber, was genau ist das Problem? Wir bringen unsere Kinder gerne zum Fußball, zum Turnen oder zum Tanzen, in die Musik, und wir wissen, dass Bewegung gut tut. Es ist auch gut, wenn die Kinder an solchen Aktivitäten in der Gemeinschaft teilnehmen. Wir bringen manchmal unsere Kinder auch zum Reiten und denken, die sind ja jetzt umgeben von Tieren, das ist Natur. Allerdings verbringen die Kinder reiterlich mehr Zeit auf dem Platz mit wenig Natur und lassen sich auch wenig auf das Tier ein, und das Gelände ist oft verpönt. Ich spreche davon, weil ich das aus eigener Erfahrung kenne. Es gibt Wege, wie man beispielsweise auch Natur und Pferd oder Naturfußball, Naturturnen und natürlich auch Natur und Musik zusammenbringen kann. Nur leider gibt es diese Angebote viel zu selten. Was ist denn nun das Problem? Wir haben eine Entfremdung von der Natur. Das Bewusstsein für die Wunder der Natur mit ihrer Vielfalt nimmt langsam und stetig ab. Dabei hat eine natürliche Umgebung positive Wirkung auf unsere Sinne, auf die spirituelle Gesundheit, und sie stärkt die Verbundenheit mit Familie und Mitmenschen. Gleichgewichtssinn, Bewegungssicherheit, Selbstvertrauen, auch soziale und kognitive Kompetenzen, Sprache, Fantasie als Teil der Intelligenz und umfassende Gesundheit, das alles kann durch Naturerfahrungen und Naturzeit gefördert werden. Ihr könnt euch hierzu auch gerne meinen Podcast zum Waldbaden einmal anhören und von den gesundheitlichen Vorteilen eines Waldtages euch ein wenig informieren. Wenn wir eine Entfremdung von der Natur haben, dann kann es passieren, dass die Natur zu etwas Unbekanntem wird und zu etwas Beängstigendem. So entwickeln Kinder dann auch Angst vor Insekten, vor Spinnen, weil sie sich nicht mit diesen Themen auseinandersetzen. Dabei bleibt ein einmal positiver Zugang bestehen. Er kann jederzeit abgerufen werden. Ich selber erinnere mich an Momente in meiner Kindheit, in denen ich viel im Garten, in unserem sehr naturnahen Garten, verbracht habe. Und wenn es mir schlecht geht, kehre ich immer wieder dorthin zurück. Wir haben ganz zu Anfang das Naturdefizitsyndrom einmal kurz angesprochen. Ich behaupte keinesfalls, dass es sich bei diesem Begriff um eine anerkannte medizinische Diagnose handelt. Allerdings, sobald man darüber nachdenkt, werden alle nur zustimmen, dass es dieses Defizit durchaus gibt. Es beschreibt Bewegungsmangel, welches zu gesundheitlichen Problemen führt, wie Übergewicht, Depression, Angststörungen, Diabetes. Dabei könnte Kontakt zur Natur, ADS und Stress und andere Erkrankungen auf jeden Fall auch mildern. Wir bewegen uns draußen und wir können wortwörtlich einmal durchatmen. Uns als Eltern muss bewusst sein, dass die Schule das aktuell nicht leisten kann, diese Naturerfahrungen. Es geht einmal um das Thema Haftung. Wenig Schulen sind auch direkt am Wald oder auf einer Streuobstwiese, weshalb dann auch mehrere Lehrer mitgehen müssten. Ein Lehrer allein kann das gar nicht stemmen. Das, was auch absolut richtig ist, dass es mehrere Betreuer hier gibt. Und bei unserem Lehrermangel könnt ihr euch sicher vorstellen, dass das nicht funktionieren wird. Für diese Themen sind auch nicht alle Lehrer ausreichend vorbereitet. Viele bilden sich eigeninitiativ fort und bieten dann bestimmte naturpädagogische Programme an. Es gibt auch die Möglichkeit, Umweltbildnerinnen oder andere Naturpädagogen kommen zu lassen. Allerdings ist hierfür ganz oft auch in den Schulen kein Geld da. Auch wir müssen allerdings von irgendwas leben, also wir Umweltbildner oder Naturpädagogen. Ich habe oft genug bereits ehrenamtliche Angebote durchgeführt, wofür ich kein Geld bekommen habe. Das habe ich sehr gerne gemacht, aber irgendwann muss man eben auch nach der Wirtschaftlichkeit schauen, auch wenn man etwas tut, was man wirklich gerne tut. Außerdem ist die Organisation ja auch nicht immer so einfach, einen Termin zu finden. Am Anfang muss immer noch Zeit eingeplant werden, die Gruppe kennenzulernen. Und ganz oft ist es eben auch ein einmaliges Angebot und nicht langfristig. Und langfristig macht hier durchaus mehr Sinn, weil wir hier so auch die positiven Eigenschaften und positiven Wirkungen eher mitnehmen können. Zeit spielt also eine ganz große Rolle, wenn es darum geht, Kindern in der Schule Naturerfahrungen näher zu bringen. Wir haben im Lehrplan, der BNE vorsieht, also Bildung für nachhaltige Entwicklung. Allerdings werden hier auch andere Prioritäten gesetzt auf andere Bereiche und dann ist es eben wieder die Zeitfrage. Die wenigsten Lehrer können wirklich einen ganzen Vormittag hergeben von ihrem Unterricht und für eine Stunde wäre zwar schon mal super, aber wenn man nicht direkt in einer Naturumgebung sich befindet, wenn die Schule hier vielleicht einen Weg zurücklegen muss, ist mit einer Stunde eben nur der Weg bestritten, vielleicht, wenn es gut läuft. Also man bräuchte einfach mehr Zeit. Und ein anderer Punkt muss uns auch ganz klar sein, es gibt keinen kommerziellen Anreiz, solche Themen in der Schule zu behandeln. Es liegt also in unserer Verantwortung, wenn wir auch nicht aktiv Naturerfahrungen leisten können, weil wir arbeiten und selber wenig Zeit haben, oder aus anderen Gründen, dann wenigstens die Umgebung zu schaffen, die dies ermöglicht. Auf Lernumgebung gehe ich gleich nochmal etwas näher ein. Wir haben die Aufgabe, als Eltern uns zu informieren. Wir können zum Beispiel Podcasts wie diesen hier hören, wobei ich ja wirklich jetzt auch mal zugeben muss, dass das Ganze für mich doch recht noch neu ist und ich das und ich hoffe, dass ich mich hier mit der Zeit verbessere und euch da flüssiger vortragen kann, was ich so denke und meine Gedanken mit euch teilen kann. Auf jeden Fall könnt ihr hier so Podcasts anhören wie Wilde Möhre. Ihr könnt nebenbei dann auch andere Dinge vorbereiten. Ihr könnt Bücher lesen und hier empfehle ich ganz, ganz besonders das Buch von Herbert Renz-Polster, Wie Kinder heute wachsen. Das hat mir auch nochmal die Augen geöffnet, wie wichtig Naturerfahrungen in der kurzen Kindheitsspanne, also die Spanne, in der man wirklich Kind ist, wie wichtig das dann ist und wie viel wir daraus schöpfen, wenn wir dann auch Teenager sind und irgendwann mal auch erwachsen sind. Wie oft wir da zurückkehren können und dass das eine absolute Basis ist. Darüber hinaus gibt es noch das Shifting Baseline Syndrom. Das bedeutet, dass die Wahrnehmung sich verschiebt. Ein weniger an Artenvielfalt wird von jüngeren Generationen gar nicht mehr erkannt, weil man das ja auch gar nicht anders kennt. Und hier kommen wir wieder zur Biodiversität. Die wird nicht wahrgenommen, die Verarmung der Biodiversität wird nicht wahrgenommen und auch eine verarmte Welt wird nicht wahrgenommen. Dabei ist Vielfalt, je vielfältiger unsere Welt ist, desto gesünder ist sie. Vielleicht könnt ihr euch selber erinnern, dass sobald ihr als Kinder draußen wart abends oder im Garten wart, wenn es schon dunkel war, dass ihr dann die kleinen Glühwürmchen habt fliegen sehen. Und jetzt möchte ich euch fragen, wann habt ihr das letzte Mal ein Glühwürmchen gesehen? Uns fällt es vielleicht noch auf, weil wir das von früher kennen. Unsere Kinder werden das nicht bemerken, denn die kennen das eben nicht. Der Rückgang an Insekten, das werden die nicht bemerken, denn die Windschutzscheibe voller Insekten kennen unsere Kinder nicht mehr.
in der Form, wie wir aufgewachsen sind. Dem natürlich ist auch Lichtverschmutzung hier ein Problem und wie wir eben in Folge 1 besprochen haben, auch Landwirtschaft und Raubbau an der Natur, all diese Dinge spielen hier natürlich mit rein. Jedoch, je mehr sich die Wahrnehmung verschiebt, desto mehr kann hier auch verarmen, ohne dass wir Menschen das dann in Zukunft merken. Wie diese Naturverarmung dann auch auf Kinder wirkt und zur frühen Kindheit und Natur gibt es ganz tolle Bücher, die ich euch ganz kurz nennen möchte. Das ist von Herbert Renz-Polster, wie eben gesagt. Er hat richtig gute Bücher geschrieben, auch mit Herz und Klarheit. Ist ein ganz tolles Buch von ihm, was ich wärmstens empfehlen kann. Gerhard Hüther spricht hier immer wieder davon. Auch in Podcasts könnt ihr mal reinhören. Grundsätzlich ist der Tenor immer, zukünftige Resilienzen und zukünftige Kompetenzen resultieren aus dem, was Kinder an Naturerfahrungen machen durften. Wir hatten eben das Thema Artenkenntnis. Es gibt eine britische Studie, die tatsächlich zu dem Ergebnis kam, dass durchschnittliche Achtjährige die Pokémon-Figuren eher kennen als die heimische Tier- und Pflanzenarten. Sie können wenig Vögel, sie können wenig Pflanzen und schon gar nicht wissen sie zu ihrer Lebensweise Bescheid. Pikachu und die ganzen anderen kennen sie allerdings sehr gut. Das bedeutet, dass uns doch irgendwo ein Fehler unterlaufen ist. Das Problem ist nämlich auch, nur was ich kenne, liebe ich und was ich liebe, schütze ich. Und die Motivation, Naturerfahrungen zu sammeln und sich hier tiefer drauf einzulassen, vielleicht sogar zu einem kleinen Artenkenner zu werden, liegt daran, dass ich hier Möglichkeiten schaffe und mit den Kindern auch diese Themen ganz bewusst anspreche. Und je mehr Artenkenntnis die Kinder entwickeln, desto lieber sind sie auch draußen und sammeln noch mehr Erfahrungen und noch mehr Erkenntnisse, weil es so einen Wahnsinn Spaß macht. So, was braucht ihr aber dafür, um eure Kinder hierbei zu begleiten? Ich kann Bestimmungsbücher empfehlen, wie Familienführer vom NABU oder der Vogelführer vom NABU. Ich kann euch hier auch mal auf WhatsApp und in den Shownotes ein paar Bücher verlinken. Ich mag Rita Lüder sehr gerne, die ist aber eher was für uns Erwachsene, aber die hat auch tolle Bücher, sehr verständlich, mit vielen Bildern und dann fällt es auch gar nicht so schwer. Man kann auch die super tollen kleinen Bestimmungsbücher, die es für Kinder so gibt, was lebt am Gewässer, welcher Vogel fliegt hier, auch die sind toll dafür geeignet. Etwas, was auch einen Riesenspaß macht, ist ein Herbarium anzulegen. Da muss man anfangen und dann entwickelt sich daraus wirklich so eine kleine, ja, Sammelaffinität, Sammellust, Pflanzen zu pressen und zu beschriften, vielleicht den Fundort noch dazu zu schreiben, das Datum und natürlich, welche Pflanze man gefunden hat. Es schadet nie, wenn man ein paar Infos zu der Pflanze dazu schreibt. Man kann auch nur Bäume am Anfang sammeln, also die Blätter von den Bäumen und vielleicht noch die Früchte und die pressen. Und dann hat man ein Baumbuch oder nur Pflanzen auf einer bestimmten Fläche sammeln. Also da ist der Kreativität, sind da keine Grenzen gesetzt. Und wenn man das vormacht, dann machen da die Kinder auch wahnsinnig gerne mit. Wichtig ist hierbei, dass man das Papier einfach einmal austauscht. Ich empfehle eine Presse in DIN A4. Die kann man auch super selber bauen, zusammenbasteln, weil ich das mit meinen Kindern auch vorhabe, weil wir auch nur die Kleine haben. Und dann sind die großen Pflanzen, vielleicht auch wenn man mit Stängel und mit Wurzel das pressen möchte, ist einfach ein bisschen schwierig. Es gibt auch Apps, wie für fast alles inzwischen. Die drei, die ich absolut empfehlen kann, was Artenkenntnis betrifft, sind Flora Incognita, die für Pflanzen, also Blumenbestimmung geeignet ist. Und da reicht es ja auch, wenn ich einfach nur weiß, welche Blume das ist oder in etwa, wo ich sie einordnen muss. Und dann kann ich ja in meinem Bestimmungsbuch nochmal nachschauen, ob das dann auch passt. Ich kann die NABU Vogelwelt App total empfehlen, weil man hier auch das Bild dazu sieht und man kann sogar hören, welche Laute der Vogel macht. Ich glaube, dass dieses Feature ein paar Euro kostet, wenn ich mich richtig erinnere. Aber man kann eben einfach unterwegs mal hören, ist das wirklich der Vogel, von dem ich jetzt denke, dass es der ist, und einfach vergleichen. Dann gibt es noch die App Obsidentify, die auch für Insekten und andere, also nicht nur für Pflanzen, sondern eben auch für andere Lebewesen, sage ich jetzt mal, geeignet ist. Mein absoluter Tipp, um Artenkenntnis aufzubauen, ist Gärtnern. Denn es ist überschaubar, es ist ortstreu. Veränderungen im Jahresverlauf sieht man und kann sie unmittelbar beobachten und auch über einen längeren Zeitraum beobachten. Also Gärtnern, wenn ihr einen Garten habt, ist das wirklich Tipp Nummer 1. Fangt da an herauszufinden, welche Pflanzen da wachsen. Wenn ihr eine Wiese oder euren Rasen, wenn ihr da wirklich einfach mal wachsen lässt und dann einfach mal bestimmt, was wächst denn da eigentlich so. Und ja, da könnt ihr mit Kindern wirklich total viel machen. Wir hatten vorhin das Thema Lernumgebungen. Und zwar ist es so, dass wir eben einfach auch Prioritäten setzen müssen. Wir haben verstanden, die Schule kann die Defizite nicht ausgleichen. Die Schule macht einen super Job, die Lehrer machen einen super Job, aber die Lehrer haben eben andere Aufgaben, als Naturerfahrungen an unsere Kinder heranzutragen. Diese Aufgabe liegt bei uns Eltern. Wir müssen da die Priorität setzen und wir zahlen auch für andere Hobbys Geld. Wir nehmen uns auch für andere Hobbys Zeit. Warum dann nicht etwas, was man vielleicht nicht anmelden muss und vielleicht auch nicht den Druck hat, dass man da regelmäßig teilnehmen muss, aber eben dann auf freiwilliger Basis, sage ich mal, selber machen. Wir können ans Gewässer die Gewässergüte bestimmen zum Beispiel. Ich habe zum Thema Biber richtig viele Möglichkeiten und Ideen, wie ihr mit euren Kindern so einen richtig coolen Tag am Gewässer verbringen könnt, gerade auch an einem Gewässer, wo es vielleicht sogar einen Biber gibt. Und wie ihr das herausfindet, das zeige ich euch noch. Ich zeige euch auch, wie man ohne große Vorbereitung und ohne groß etwas mitzunehmen auch am Gewässer Sachen machen kann. Also hier vielleicht auch künstlerisch aktiv werden kann. Zum Thema Lernumgebungen wird es eine gesonderte Folge geben. Ihr habt den Wald natürlich auch schon in meiner letzten Podcast-Folge reinhören können, was man da machen kann. Aber abgesehen vom Waldbaden gibt es da natürlich so viele Ideen und Spiele und Anregungen, was wir tun können. Wir haben den Bereich Stadt. Natürlich gibt es auch Möglichkeiten, wie ich Naturerfahrungen in der Stadt sammeln kann. Auch dazu wird es eine Podcast-Folge geben, denn das ist überhaupt nicht so leicht. Und ich verstehe absolut, dass Eltern da manchmal an ihre Grenzen stoßen. Aber es gibt Möglichkeiten, wie man in kleinem Rahmen den Kindern das trotzdem ermöglichen kann und mitgeben kann. Wie man vielleicht auf der Fensterbank ein paar Pflanzen ziehen kann. Oder wie man auch im Park mit der Vogelbeobachtung vorgehen kann. Oder wir bauen etwas für die Tiere. Auch Insekten kommen zu uns in die Stadt. Auch hier können wir zum Beispiel ein Kästchen hinstellen mit einer Nisthilfe und ein paar Pflanzen dazu, noch ein bisschen Wasser dazu. Und dann haben wir da schon unser erstes Erlebnis. Und wie gerade gesagt, mein absolut liebster Ort ist der Garten. Auch hier wird es eine ganze Folge dazu geben, vielleicht sogar eine kleine Miniserie, weil ich davon so begeistert bin. Und selbstverständlich werde ich auch darauf eingehen, wenn ich jetzt keinen Garten habe, keinen eigenen, was ich dann tun kann. Also ich freue mich total auf diese Folge. Natur und Kind, ist das jetzt eine sentimentale Nostalgiker-Geschichte? Ich glaube nicht. Ich glaube, dass uns wirklich bewusst sein muss, wenn Kinder draußen Fahrrad fahren oder herumlaufen, verbrennen sie keine fossilen Brennstoffe. Sie sind keine werbeträchtigen Zuschauer, die irgendwas kaufen möchten. Sie bringen niemandem einen finanziellen Vorteil. Und weil der Blick immer starr aufs Geld gerichtet ist, haben hier die wenigsten Institutionen Interesse daran, uns die Wichtigkeit von Naturerfahrungen und Kindsein in der Natur zu vermitteln. Das müssen wir verstehen und wir müssen selber handeln und wir müssen für das Interesse unserer Kinder einstehen. Und das bedeutet, packt sie an der Hand, nehmt euch die Zeit, wirklich, plant das fest in euren Terminkalender ein und geht mit den Kindern raus. Und selbst wenn ihr kein Bestimmungsbuch dabei habt, werdet ihr so viel Spaß haben. Und selbst wenn ihr keine Schaufel dabei habt und keine Matschhose dabei habt, es lohnt sich. Es lohnt sich wirklich. Also, mit diesen Worten verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal mit der nächsten Folge. Tschüss!